Das habe ich in dieser Form noch nie vorher gesehen.
Sie hat eine, er hat heute eine Sache weitergeschickt, wo es zusammengestellt ist. Und wie gesagt, das ist etwas in dieser Form, was ich selber vorher noch nie gemacht habe, was ich also so interessant finde, dass ich empfehle, dass man sich das mal aufschreibt. Und zwar, die 17 Punkte aus dem Neuen Testament über die Wirkungen des Heiligen Geistes. Ist ja einfach zum heutigen Tag das Wichtigste. Und zwar haben wir in den letzten Sonntagen ja bei der Betrachtung des Richterbuches und der Geschichten der Richter immer wieder auch dort im Alten Testament gelesen, dass der Geist Gottes Menschen treibt. Und im Neuen Testament steht dazu, im Römerbrief Kapitel 8, die der Geist Gottes treibt, das sind Gottes Kinder. Also nochmal, wir lesen im Römerbrief, welche der Geist Gottes treibt, diese sind Kinder Gottes. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Christen das nicht gelernt haben, was das bedeutet, getrieben zu sein vom Heiligen Geist. Weil das manchmal ganz unspektakulär ist. Das ist also nicht so, wie man getrieben wird von einer Sucht oder getrieben von bösen Geistern, das gibt es auch, sondern das ist ein innerer Anstoß. Mir hat dabei geholfen in meiner frühen Zeit in der Nachfolge Jesu einer meiner geistlichen Väter, der das auf eine feine Weise gesagt hat. Er hat gesagt: Frank, du musst wissen, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er wird dich nie zu irgendetwas zwingen. Das ist eine ganz leise, feine Stimme und du musst lernen, darauf zu achten. Und ich muss bestätigen, im Laufe dieser Jahrzehnte, wo ich mit Jesus unterwegs bin, dass es wahr. Es ist diese leise, feine Stimme, dieser innere Anstoß. Manchmal hat man das nicht als Stimme, sondern man denkt, das ist ein eigener Gedanke oder so eine innere kleine Unruhe, etwas zu tun oder irgendwo hinzugehen. Und dann, wenn man das tut, merkt man, wenn wir das nicht mit unserem Verstand bewerten, sondern lernen, gehorsam und im Vertrauen zu gehen, merken wir, dass Gottes Geist uns getrieben hat. Und wenn man einmal diese Erfahrung gemacht hat, dann ist es viel leichter, dass wir dem folgen. Das wird uns eben auch im Alten Testament schon beschrieben. Deswegen ist das nicht erst mit Pfingsten angefangen. Mit Pfingsten ist eine Sache neu, dass das nämlich jedes Gotteskind, jeder Gläubige kriegt. Und deswegen sollten und dürfen wir uns nicht mit weniger zufrieden geben. Fangen wir an. In der Apostelgeschichte 9, Vers 31 haben wir einen dieser Beispiele. Wer möchte, schreibt sich wenigstens den Vers auf. Das ist also nicht nach Reihenfolge oder sowas geordnet, sondern einfach nur mal so zusammengestellt. Und ich bin sicher, das kann man auch noch zusätzlich ergänzen. Aber diese 17 Punkte würde ich gerne mit euch teilen heute zum diesjährigen Pfingstfest. Apostelgeschichte 9, Vers 31 steht: So hatten denn die Gemeinden durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurden erbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wurden vermehrt durch den Trost des Heiligen Geistes. Was ist die erste Wirkung? Trösten. Der Heilige Geist tröstet. Und die Gemeinde wächst dadurch. Ich wünschte, das würden heute mehr Leute ernst nehmen, die sich als Evangelisten verstehen oder die auch unterwegs sind. Ich war gestern eine Weile in Stettin und ich habe an mehreren Stellen in der Stadt gesehen, wie dort Zeugen Jehovas ihre Werbetafeln aufgestellt haben und ihre Zeitschrift anbieten. Sie reden nicht mit den Leuten, sondern warten, dass jemand kommt und sich das von ihnen holt. Es gibt diese Art der Missionierung und es gibt das andere. Auch gestern in Berlin ist in eine ganze Woche der Einladung zu Ende gegangen, wo Menschen hauptsächlich aus anderen Ländern versucht haben, die Deutschen zu erreichen in der Großstadt. City of Light hieß diese Veranstaltung. Und am Brandenburger Tor und an verschiedenen Stellen ist das Evangelium verkündigt worden. Ich habe mich gefreut, es war eine große Anzahl junger Leute da. Aber was dazu gehört, ist zu trösten. Dann wächst die Gemeinde. Das bedeutet wirklich, auf Leute zuzugehen, die in Not sind, die traurig sind, die vielleicht im Todesfall hatten und sich mit deren Nöten zu beschäftigen. Die Gemeinde, die erste Gemeinde, von der uns in der Apostelgeschichte berichtet hat, hatte kurz nach Pfingsten schon den ersten großen Stress. Wer weiß, was das war? Bitte? Nee, Verfolgung kam noch später erst. Das war in der guten Zeit am Anfang. Das kommt noch später. Genau. Die erste Krise der Gemeinde in Jerusalem war, dass die griechischen Witwen gegenüber den jüdischen benachteiligt wurden. Und es gab eine große Zusammenkunft. Es heißt, es entstand ein Murren, weil es diese rassistische Entwicklung gegeben hat. Und das Ergebnis war, dass die Apostel beschlossen haben, 7 Leute extra zu berufen, die sich für diese diakonischen Aufgaben eingesetzt haben. Das ist Trost. Und so bleibt die Gemeinde zusammen. Ich hatte gestern, hatten wir schon besucht, die sind wieder weggefahren und haben berichtet, ja, es war also auch eine internationale Gemeinde in Berlin und sie sind auseinandergelaufen vor einigen Jahren. Es hat gefehlt zu trösten. Ich sage das, weil ja, wir kommen aus vielen verschiedenen Gemeinden. Achtet darauf, wenn eine dauernde Unzufriedenheit in einer Gemeinde entsteht, ist dort die Möglichkeit der Spaltung. Und nicht nur in Gemeinden, das betrifft sogar Familien oder das betrifft Ehen. Achtet darauf und versucht zu trösten. Und trösten muss in diesem Fall denen zu dienen, die traurig sind. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Das zweite, gehen wir ein Stückchen weiter in Epheserbrief Kapitel 1. Dort lesen wir in Vers 17. Wir hören nicht auf, für euch zu beten und für euch zu danken. Und erwähne euch in meinen Gebeten, auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Kenntnis seiner selbst. Eine zweite Wirkung des Heiligen Geistes ist Klarheit. Ich denke, wir haben das in dieser heutigen Zeit besonders nötig, die ja von endlosen Fake News und von dem Versuch von unterschiedlichster Beeinflussung geprägt ist. Wir werden dieser Sache nur Herr werden, wenn wir durch Gottes Geist geleitet werden. Nur dort gibt es eine Sicherheit, was wirklich, was die Wahrheit ist. Weil dieser Geist die Weisheit, der Geist Gottes ist. Und Gott weiß alles. Wir können nicht alles wissen, aber er teilt die herrliche Weisheit Gottes mit uns. Der dritte Punkt. Im selben Brief, Kapitel 3, Vers 16. Ich lese immer den gesamten Satz. Deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von welchem jede Familie in den Himmel und auf Erden benannt wird, auf dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an den inneren Menschen. Wichtiger Einleitungssatz. Bei Gott ist jede Familie benannt. Ich finde das besonders wichtig, weil wir in einer Zeit leben, wo die Familie, das weiß man noch, ist die Stütze der Gesellschaft, zunehmend an Wert verliert. Wir haben eine Zerstörung von Familien, wie sie es, ich glaube, von Beginn der Welt noch nicht gegeben hat. Alles und überall auf der Welt ist alles daran angesetzt, die Familien auseinanderzukriegen, damit man Menschen besser beeinflussen kann. Bei Gott ist jede Familie genannt. Er kennt alles. Wirklich, Gläubige und Ungläubige. Und deswegen, ich sage das den Christen unter uns, wir sollten darauf achten, überall wo Familie gestärkt wird, ist Gott am Wirken. Ist das in Richtung dessen, was Gott selber will. Aber das ist die Einleitung. Soll ich nochmal den Kernvers vorlesen? Vers 16. Auf dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Gottes Geist verleiht Kraft. Ich weiß nicht, wer das schon mal gemerkt hat. Mir ist das im Laufe meines Lebens hunderte Mal so gegangen. Ich komme ausgebaut am Sonntag in den Gottesdienst. Eigentlich gar nicht richtige Lust. Am liebsten will ich irgendwo sitzen bleiben und mich ausruhen. Ich gehe in den Gottesdienst. Und ich komme dort gestärkt wieder raus. Ich bin nach 3 Stunden so aufgebaut, dass ich weiß, das ist keine natürliche Kraft. Und das ist erst recht nicht etwas, was nur mit der Freude der Begegnung mit den anderen zu tun hat. Das auch. Aber das ist die, neu aufgetankt zu werden. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Deswegen sollen wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Wird uns an anderer Stelle im Hebräerbrief gesagt. Das war nur 3. Also, gibt Kraft. Nummer 4 lesen wir im Johannesevangelium. Gehen wir wieder ein bisschen zurück. Kapitel 16. Vers 13. Ich will ganz nebenbei mal an was anderes erinnern. Merkt ihr, wie die ganze Schöpfung Gott preist? Da ist man leicht dabei, überwegzuhören. Aber wie die Vögel alleine Gott preisen, wie der Kuckuck in der Ferne schreit. Hört ihr das? Achtet auf solche Dinge mit. Öffnet das Herz, dass ihr erfüllt werdet von dieser Freundlichkeit Gottes, die Tiere zumindest bezeugen. Johannes Evangelium Kapitel 16, Vers 14. Er, also vieles habe ich euch zu sagen, sagt Jesus, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Was bedeutet das? Vers 13. Wenn jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und Vers 14. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Das sind 2 Dinge. Das erste, er ist der Geist der Wahrheit. Und Wahrheit meint nicht nur Abwesenheit von Lüge, sondern echte Erkenntnis. Dass ich verstehe, wie Dinge zusammenhängen. Wenn Jesus von sich sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, dann ergibt sich aus dem nächsten Vers, aus dem fünften, dass die Offenbarung Jesu Christi ein Werk des Heiligen Geistes ist. Und das ist deswegen wichtig, weil diese Frage immer wieder sind, weil beobachte ich seit vielen Jahren, dass Christen sich fragen, habe ich denn den Heiligen Geist? Die Frage ist berechtigt, aber eines kann ich dir bestätigen. Er wirkt an dir, wenn du ein Verständnis von Jesus hast. Wenn du verstanden hast, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, wie er für meine Sünden gestorben ist und für die Sünden dieser Welt gestorben ist, und wenn du glaubst, dass Gott ihn deswegen aus den Toten auferweckt hat, dass das der Beweis ist, dass Gott mit der Sünde fertig ist und sie nicht weiter beachtet, dann ist das ein Beweis, dass Gottes Geist an dir wirkt und hat dir etwas aufgeschlossen. Ich erinnere mich genau an diese Jahre, wo ich von einer Faszination in die nächste gekommen bin. Ich hatte ja von ganz klein an, weil ich als in der Familie aufgewachsen bin, das Wort Gottes gehört. Aber dieses Verstehen, dieses im Innersten überführt werden, dieses Begreifen, dass ich nicht länger die Sünde verdrängen oder verbergen oder abstreiten muss und erst recht nicht darunter leiden muss, sondern dass ich, wenn ich diese bekenne, sie mir genommen ist, dass Gnade da ist, das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Wir bleiben im selben Kapitel und gehen einige Verse vorher. Vers 8. Wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit, weil ich zu meinem Vater gehe und ihn nicht mehr sehe, von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Freunde, alle, die noch Fragen haben, was das ist mit Jesus, nehmt euch diese Verse besonders vor. Johannesevangelium Kapitel 16 von Vers 8 bis Vers 11. Die Überführung, wie Gott die Welt sieht, die Überführung davon, wie Gott mich sieht, die Überführung davon, wie Gott dich sieht, haben wir in diesen Versen. Er überführt von Sünde. Und was ist Sünde? Nicht zuerst das falsche Tun. Das verstehen wir normalerweise unter Sünde. Die Sünde ist, nicht an Jesus zu glauben, denn das zwingt uns, in dem falschen Tun zu bleiben. Wenn ich mich auf Jesus einlasse, verändert er mein Herz. Verändert er, gibt er mir Neues, gibt er mir neue Ziele, gibt er mir neue Gedanken, gibt er mir neue Fähigkeit, vom falschen Tun zu lassen und das Gute zu lieben. Der siebte Punkt, den finden wir im 2. Timotheusbrief Kapitel 1, über die siebte Wirkung des Heiligen Geistes. Dort lesen wir im Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wie lässt sich das zusammenfassen? Gottes Geist macht mutig. Ja, verändert unseren Charakter. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht. Ich erlebe immer wieder auch Gläubige, die so innerlich angespannt sind, irgendwas falsch zu machen oder irgendwas nicht richtig zu verstehen. Solange das denjenigen beherrscht, ist er sicher, dass er nicht von Gottes Geist getrieben ist, noch nicht hineingetreten ist in diese Normalität des Glaubens. Er ist ein Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit, kann man auch übersetzen mit nüchternem Denken. Das ist also nicht irgendwas Abgehobenes oder sowas, wie man das in der Esoterik kennt, dass man irgendwelche komischen Sachen glauben soll, sondern dass man normal denkt. Und dazu gehört auch, dass ich Dinge hinterfragen kann. Freunde, wenn ihr Fragen habt an an Gott, stillt sie, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, Gott, mit euren Fragen auf die Nerven zu gehen. Ihr geht ihm nämlich nicht auf die Nerven. Er ist da, unsere Herzensfragen wirklich zu beantworten. Und ich möchte ausdrücklich Mut machen, scheut euch nicht, eure Fragen Gott zu stellen, bis ihr die Antwort habt. Ich kann das so bezeugen, in meinem Leben habe ich manche Fragen 5 Jahre oder sogar 10 Jahre immer wieder gestellt, bis ich von Gott die Antwort hatte. Das ist wichtig, dass ihr euch nicht mit solchen billigen Zeug abspeisen lasst. Nicht mit solchen christlichen Plattitüden, sondern ernsthaft zu fragen. Die meisten kennen die Beispiele in meinem Leben. Ich sage eines davon. Ich habe mich immer gefragt, viele Jahre gefragt, wie kommt das, dass von den vielen Suchtkranken, die ich begleitet habe, diejenigen, die gläubig waren oder die gläubig geworden sind, innerhalb weniger Jahre so eine viel stärkere Veränderung durchlaufen haben als die Nichtchristen. Die waren oft besser gebildet, Geschäftsführer von irgendwelchen Betrieben oder sowas. Die sind auch abstinent geblieben, aber ihr Leben hat sich viel weniger verändert. Und das war für mich eine Frage, die habe ich immer wieder gestellt. Erst meinen Mentoren, die Leute, die mir in der Erfahrung weit voraus waren. Und ich habe über Jahre so eine, ich sage das mal, billigen Antworten gekriegt. Ja, mein Gott, das kann Dinge möglich. Das weiß ich natürlich, das ist ein Bibelvers. Aber welcher Mechanismus steckt dahinter? Ich hatte dann irgendwann auf eine ganz andere Weise bei meiner Ausbildung in dem Studium unter anderem gelernt, dass der Mensch nur bis zum Ende der Pubertät existenziell lernt. Ende der Pubertät ist bei Männern im Durchschnitt mit 21 Jahren, bei Frauen im Durchschnitt schon mit 19. Bis dahin lernen wir existenziell und alles, was wir bis dahin gelernt haben, ist das Bild, wie wir bis zum Ende unseres Lebens Situationen bewerten oder wie wir damit zurechtkommen. Gut, das wusste ich. Ich hatte auch das Neue Testament bis dahin längst vielmals gelesen. Dann, eines Tages, lese ich wiederum Johannesevangelium Kapitel 1. Da steht, so viele ihn, Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und Kinder Gottes bleiben ein Leben lang. Wir werden keine Jugendlichen oder Erwachsenen Gottes. Wir bleiben Kinder. Das bedeutet, in dem Moment, wo du Christ wirst, erhältst du die Fähigkeit zum existenziellen Lernen bis zum Lebensende. Das ist das ganze Geheimnis. Diese Antwort habe ich ungefähr 10 Jahre danach gekriegt, wo ich diese Frage immer wieder hatte. Das ist nur ein Beispiel. Ein anderes, ein letztes noch. Wir waren vor 30 Jahren ungefähr, 35 Jahren, mit 2 anderen Ehepaaren einmal im Monat zum Beten. Da waren wir noch nicht lange in dieser Region. Und wir hatten ja vorher in Vancouver ein Haus und das war dann um die Wendezeit herum so eng, dass, weil es noch keine Einrichtung gab, haben wir dann Alkoholiker bei uns in der Wohnstube auf dem Fußboden auf einer Luftmatratze gehabt. Ich habe mit meiner Frau auf einer Klappliege geschlafen. Daneben stand die Babyliege und im Kinderzimmer waren es schon 2 Doppelstockbetten. War also voll. Und ich habe an einem dieser Abende gebetet. Wir haben dann immer uns vorweg ausgetauscht und dann hinterher miteinander gebetet. Und ich sage, hey Jesus, du siehst, wie eng wir wohnen. Ich bitte dich, dass du uns eine Möglichkeit zum Wohnen gibst. Und ich habe den Satz noch nicht richtig zu Ende, unterbricht mich einer dieser beiden Brüder, ein Pastor, und sagt, Frank, halt an, halt an. Gott zeigt mir gerade das Haus, was er für euch hat. Das ist, hat nirgendwo das Dach in weißem Vorbau und ist mit wilden Beinen bewachsen. Ich sage, danke, Herr Jesus, dass du so schnell antwortest. Von diesem Tag an habe ich nicht mehr gebetet, sondern Gott gedankt. Ich sage, danke, Herr Jesus, du hast geantwortet. Du musst uns schon das Haus zeigen. Es hat 9 Jahre gedauert und 40 Hausbesichtigungen. Und meine Frau war dann schon von mir weggeholt worden von anderen Gläubigen. Die hat gesagt, die hat mir gesagt, das hat keinen Sinn. Dein Mann hat überhaupt kein Interesse daran, dass eure Situation sich verbessert. Wir zeigen dir ein Haus, wo ihr hinziehen könnt. Am Anfang hat man das gemeinsam geguckt, dann merkte ich, meine Frau wird allein weggeholt. Dann habe ich gesagt, du warst bei der Antwort Gottes dabei. Wenn du ausziehen willst, kannst du gehen, kannst auch die Kinder mitnehmen. Ich werde hier warten, bis Gott uns das Haus gibt, was er uns gesagt hat. Eines Tages ruft mich die Frau vom damaligen Superintendenten an und sagt, Frank, du weißt doch, das Pfarrhaus nicht drin ist. Ich sage, ja, da hat früher mein Freund gewohnt, der ist weggezogen. Ja, ich habe erfahren, gestern Abend ist das im Kreiskirchenrat beschlossen worden, das wird nicht wieder besetzt. Frag doch mal, ob ihr das nehmen könnt. Ich bin am nächsten Tag mit meiner Frau hierher gefahren, da war hier, wo wir hier sitzen, fast 2 Meter hoch alles zugewachsen. Das Haus war 3 Jahre schon leer gestanden. Vorneweg, mit dem Pastor war ich befreundet, aber der war krank und musste wegziehen. Und wir kommen hier um die Ecke und in diesem Jahr, in den Jahren, wo ich dann eigentlich nicht mehr da war, war das Dach neu gemacht worden. Da war der weiße Vorbau und da war das mit wilden Beinen gewachsen. Ich habe gesagt, guck mal, das ist das Haus, was Gott uns vor 9 Jahren zugesagt hatte. Und dann wollte der Pastor das nicht an uns vermieten. Ich habe ihn ausgelacht. Ich habe gesagt, Herr Mantos, der ist das nicht gewesen. Sie können machen, was Sie wollen. Gott hat vor 9 Jahren gesagt, dass wir das Haus kriegen. Wir werden es kriegen. Und es war das allererste Mal in den gesamten Regionen, dass der Gemeindekirchenrat den Pastor mit einstimmig überstimmt hat, sodass er nichts dagegen machen konnte. Das ist dieses macht mutig. Gottes Geist macht mutig. Deswegen, Freunde, lasst euch von ihm führen. Lasst euch von ihm erfüllen. Redet in diese ganze Wahrheit Gottes hinein. Römer 5, Vers 5 ist das nächste. Die Hoffnung beschämt nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben worden ist. Man kann jetzt so zusammenfassen und sagen, Gottes Geist macht Gottes Liebe erfahrbar. Interessant ist, sind eigentlich die Verse vorneweg. Als mir das erste Mal bewusst geworden ist, habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Was schreibt denn der Apostel hier? Da steht, heißt es ab Vers 3, nicht allein aber das, also wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes, das ist Ende von Vers 2. Aber nicht allein das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnis. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wieso steht sowas in der Bibel? Da muss man ja Masochist sein, um Bedrängnis so zu lieben, dass man sich rühmt, dass man darüber noch als was Besonderes spricht. Aber wenn wir dann die Folge lesen, nämlich die Bedrängnis schafft Ausharren. Das Ausharren Erfahrung, die Erfahrung Hoffnung, die Hoffnung aber wird nicht beschämt, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Freunde, es ist immer ein Zeichen, dass Gottes Geist an uns wirkt, wenn wir Bedrängnis nicht einfach abschütteln und da rausgehen wollen, sondern wenn wir das aushalten und die Bedrängnis unseren Charakter verändert. Durch Ausharren, durch Belastbarkeit. Das Ausharren aber bewirkt Erfahrung, die Erfahrung Hoffnung und diese Hoffnung wird nicht beschämt, weil Gottes Liebe uns treibt. Ich weiß, dass einige von uns das schon erfahren haben und die anderen, die das noch vor sich haben, sollen sich jetzt schon freuen. Auch in der Bedrängnis, weil wenn wir in der Nachfolge Jesu sind, ist Bedrängnis immer Verbesserung unseres Charakters, nicht Zerstörung, nicht die Vernichtung unseres Lebens, sondern die langfristige Qualifizierung unseres Lebens. Der nächste Punkt. Galater 5, Vers 22. Das war schon von Paul einmal ganz kurz angesprochen. Hier ist das noch deutlicher. Und damit haben wir jetzt schon den zweiten Teil, den achten Punkt. Dort heißt es, die Frucht des Geistes ist, also Vers 19 vielleicht besser. Offenbar sind die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorhersage, gleich wie ich vorher gesagt habe, dass die soll es tun, das heißt, wird es nicht ererben werden. Also alles Dinge, die man heutzutage allgemein für normal hält. Das ist das, was wozu unsere natürlichen Fähigkeiten geradezu ausreichen. Dem gegenüber steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Gegen solche gibt es kein Gesetz. Das ist meine große Freude, dass wir das bezeugen können, weil ja die meisten, die durch unsere Arbeit gelaufen sind, Drogenprobleme hatten, Alkoholprobleme hatten, kriminell gewesen sind, Schulden gemacht haben, in irgendeiner Weise sozial so ausgegrenzt waren, dass man gesagt hat, mit denen hat es überhaupt keinen Sinn, überhaupt noch zu arbeiten. Und Gottes Geist verändert den Charakter und das ganze Leben. Das ist unsere Hoffnung auch, die wir weiterzugeben haben. Geht an die Hecken und Zäune, geht zu den Leuten, für die man keine Hoffnung hat, und bietet ihnen Jesus an. Er ist der Retter, der das Leben erneuert. Und deswegen lohnt sich das auch, immer wieder Zeugnis zu geben von dem, was Gott neu macht. Wir haben heute, so Gott will, mindestens 2000. Das ist ein Zeugnis von dem, dass Gott Neues nicht nur angefangen hat, sondern auch vollendet, ausreifen lässt. Der nächste Punkt ist im Judasbrief, der hat nur ein Kapitel, deswegen finden wir dort nur Verse, das ist ganz am Ende, kurz vor, direkt vor der Offenbarung, also kurz vor dem Ende der Bibel. Interessanter Brief, dann lesen wir im Vers 19, Vers 20. Ihr aber, ihr Lieben, baut euch selbst auf, in eurem allerheiligsten Glauben, betet dem Heiligen Geist, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Es sind zwei Dinge, ich muss doch wieder den kurzen Abschnitt vorneweg lesen, da wird es richtig deutlich. Ihr aber, Geliebte, gedenkt an die von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus zuvor gesprochenen Worte, dass sie euch sagen, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen Lüsten der Gottlosigkeit wandeln. Diese sind es, die sich absonden, natürliche Menschen oder fleischliche Menschen, die den Geist nicht haben. Ihr aber, Geliebte, euch selbst aufbauend in eurem allerheiligsten Glauben, betend dem Heiligen Geist, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes. Was sagen uns diese Verse? Der Heilige Geist führt uns in Gebet. Es gibt sehr viel ritualisiertes Beten. Ich merke das gerade in der orthodoxen und in der katholischen Kirche. Da kennt man kaum etwas anderes als ritualisierte Gebete. Man betet so wie Ave Maria oder man betet das Kyrie, das hat man natürlich auch im Gottesdienst, im evangelischen Gottesdienst. Das ist das, was Leute lernen zu beten. Man betet das Vaterunser, man betet vielleicht auch noch Psalm 23, aber dann hört es oft schon auf. Betend im Heiligen Geist, verachtet diese Dinge nicht. Aber es ritualisiert nicht. Ich kenne eine Zeit, da war ich so in meinem Innersten zurecht, dass ich keine Worte, das erste Mal in meinem Leben, keine Worte für ein freies Gebet hatte. Da habe ich in der Bibel gesucht, wo das Vaterunser steht, damit ich mich an diesem Gebet langhangeln kann. Ich habe später gemerkt, es ist ja nicht nur das Vaterunser, sondern oftmals war ich so in Bedrängnis. Die wissen das gar nicht, dass ich 10 Jahre sehr schwere Depressionen hatte. Kann man heute kaum noch sich vorstellen. So schlimm, dass ich jede Nacht wach war, 2 Stunden, dann nicht mehr schlafen konnte bis zum Morgen. Und die Gedanken waren so zerstörerisch. Morgens bin ich dann erschöpft wach geworden und habe mich durch den Tag gequält, nur um das nächste Mal dann wieder in die nächste Quälerei abzustürzen. Da war ich schon Christ. Und da habe ich dann gesucht, was ich beten kann. Und dann habe ich gefunden, dass es eigentlich für jede Gemütsverfassung Psalmen gibt. Für mich die überraschendste Erfahrung war, dass manche Psalmen so durcheinander sind. Das kannte ich aus der Gemeinde, in der ich groß geworden bin, nicht. Da wird immer sehr, sehr ordentlich gebetet. Immer sehr logisch. Und dann, und das hatte ich nicht in mir. Ich war so zerrissen. Und dann sehe ich, dass auch die großen Männer der Bibel hin und her springen zwischen Lobpreis und Klage und Anklage und Bitte um Hilfe. Das hat mir geholfen. Das ist Beten im Heiligen Geist. Und das führt zum Frieden. Und das lernen wir hier im Judasbrief. Dann ebenfalls in diese Art des Betens gehören die nächsten Verse. Erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Und die einen, welche streiten, weist zurecht, die anderen rettet mit Furcht, sie aus dem Feuer reißen, indem ihr auch das von dem Fleisch befleckte Kleid hasset. Das bedeutet, dass Gottes Geist auch Einheit bringt, mitten in dieser schwierigen Situation. Kommen wir zu den letzten 6 Wirkungen des Heiligen Geistes. 2. Korinther Kapitel 3, in Vers 17. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Gottes Geist macht frei. Er zwingt uns nicht in bestimmte Denkstrukturen oder unsere Anpassung, sondern er versetzt uns in die Möglichkeit, wirklich unsere Persönlichkeit, die Gott geschaffen hat, zu der er uns berufen hat, auch wirklich zu entwickeln. Und ihr werdet merken, wenn ihr mit Gottes Geist lebt, dann hat das eine faszinierende, wird ein faszinierender Prozess in Gang gesetzt, dass wir nämlich tatsächlich so werden, wie wir im Innersten geschaffen sind. Die Nachfolge Jesu engt uns nicht ein, sondern die befreit uns zu den Persönlichkeiten, wie wir eigentlich sein sollten. Und deswegen ist das Leben mit Jesus solche Freude. Wir müssen niemand kopieren. Wir müssen niemand gefallen. Wir werden so, wie Gott uns gemacht hat. Und das im Frieden, das in Einheit, das in Weisheit. Dann im Römer 8, ebenfalls eine interessante Sache. An die Römer Kapitel 8, Vers 26. Desgleichen nimmt sich der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Gottes Geist führt uns zum Beten. Und das bedeutet manchmal, dass wir keine Worte haben, sondern dass wir stöhnen. Oder dass wir diese Sprache des Geistes, dieses Reden in Zungen benutzen, wo man keine, sagen wir, deutschen oder persischen oder ukrainischen Worte benutzt, sondern wo man das, was uns auf den Herzen liegt, rausbringt und Gott versteht es. Gottes Geist lehrt uns zu beten. Wir müssen also nicht schweigen. Wir müssen nicht nach gesalbten Worten suchen. Wir können das, was uns auf dem Herzen liegt, aussprechen in der Gewissheit, dass Gottes Geist uns führt und der, der alles kennt, das auch richtig damit umgehen kann. Dann Apostelgeschichte 2, Vers 4. Deswegen sage ich, das ist nicht sortiert, sondern einfach so zusammengetragen. In den Zeugnissen alleine des Neuen Testaments. In dem Alten kann man noch manches andere dazu finden. Apostelgeschichte 2, Vers 4. Sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Vorneweg. Als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu beten. Ich habe mich, nachdem ich mein Leben Jesu übergeben hatte, ungefähr 3-4 Jahre damit rumgeschlagen mit der Frage, habe ich den Heiligen Geist oder nicht? Und ich habe dann eines Tages für mich in meiner Wohnung ganz alleine das gelesen, wo wir auch noch drauf kommen, Lukas Evangelium Kapitel 11, wo steht, wer von euch, dessen Sohn ihm um Brot bittet, gibt ihm einen Stein oder um ein Ei gibt ihm eine Schlange. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel seinen Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Da habe ich gesagt, okay, Herr, ich war so lange, das hat mich am nächsten Tag richtig getroffen. Ich habe so oft gebeten, heute zu meiner eigenen Sicherheit bitte ich dich nochmal, gib mir bitte deinen Heiligen Geist. Ich kniete in meiner Küche, hatte meine Bibel vor mir, hatte das gelesen und dann steht, wie viel mehr wird euer Vater seinen Heiligen Geist denen, die ihn darum bitten. Dann habe ich gewartet, im Moment gewartet, ob ein Brausen kommt oder ob irgendwie Feuer vom Himmel fällt, kam nicht. Aber ich habe es geglaubt. Er hat gesagt, er wird dienen. Ich habe nichts gemerkt, wie in der Apostelgeschichte. Also habe ich trotzdem geglaubt, ich habe es gekriegt. Ich sage, danke, Herr Jesus. Danke, Vater. Die Nebenwirkung. 2 Tage später war ich mit meiner Braut unterwegs, damals habe ich noch in Rügen gewohnt. Und ich hatte von Kind an, weil ich 3-mal von Hunden angefallen war, eine richtig schlimme Hundephobie. Wenn ein Hund kam, ich war auf dem nächsten Baum oder auf einer Mauer oder hinter einer Tür verschwunden. Ich konnte das nicht beherrschen. Es war zwanghaft. Phobien sind wie eine Krankheit. Unbeherrschbar. Und ich bin mit meiner Braut unterwegs und da kommt aus einer großen Menschenmenge mit einem Mal so ein großer brauner Sitzer auf mich zugelaufen. Und ich merke das erst, als er vor mir steht und ich ihn streiche. Ich war so schockiert, dass ich was verändert hatte. Und in derselben Sekunde redet Gottes Geist zu mir. Und zwar 1. Mose Kapitel 1. Gott sagt zu Adam, seid fruchtbar, mehret euch und herrschet über alle Tiere. Und ich verstehe, Gott hat mir seinen Geist wirklich gegeben und dieser Geist bringt uns zurück in die Autorität, die wir als Menschen haben vor dem Sündenfall. Von diesem Tag an hatte ich nicht nur keine Angst mehr vor Hunden, sondern buchstäblich von diesem Moment an, über mehrere Jahre, wann immer ich zu irgendeinem Hund gegangen bin, hat er einen Schwanz angeklemmt und hat versucht, von mir wegzukommen. Und ich kann euch sagen, ich habe das 3-4 Jahre genossen. Ich bin überall hin, wo Hunde waren, weil ich vorher jeden Hund davon gelaufen bin. Und immer dieselbe Wirkung, ich kam in die Nähe, der Hund, der eben noch gebellt hat, unabhängig, ob der an der Leine war, ob der im Garten freigelaufen ist, ob der mir auf der Straße entgegenkam, der kommt in die Nähe, klemmt den Schwanz ein und verschwindet. Ich habe das genossen, bis meine Seele geheilt ist. Dann habe ich gelernt, dass man vernünftig auch mit Hunden umgehen sollte. Aber das ist das. Er ist real erfahrbar. Wir brauchen nicht denken, das muss immer so sein wie zu Pfingsten. Aber wir können erfahren, er ist heute noch derselbe. Er versetzt uns in die Autorität, die wir eigentlich als Menschen haben sollen. Und ich habe jetzt unseren Lernschirm mit ihm zusammen. Ich hatte eigentlich wenig Ahnung. Haben wir wirklich auch bösartige und wilde Pferde, die der Bauer, der Besitzer nicht mehr beherrschen konnte, haben wir zusammen hier unten dressiert gekriegt. Ich habe damals nach dieser Erfahrung ein Versprechen gegeben. Ich habe gesagt, Herr, jetzt wo ich verstanden habe, welche Autorität du uns gibst, ich werde nie wieder mich vor irgendeinem Tier fürchten. Ich werde nicht in den Fluss mit Krokodilen springen. Das wäre nichts Natürliches. Aber ich würde keine Angst haben, wenn ein Krokodil irgendwas gepackt hat, ihm das zu entreißen. Das ist nicht so gefährlich. Warum nicht? Weil David selbst den Rest eines Schafes, den Löwen aus dem Rachen gerissen hat. Und das ist unsere Autorität als Gläubige. Wenn wir wirklich mit Gott sind. Wir sollen nicht irgendwelchen Blödsinn machen, aber wir brauchen uns vor nichts und niemand zu fürchten. Dann Apostelgeschichte 1, Vers 14, das drittletzte. Ihr kennt das, die Predigten dauern immer ein bisschen länger, aber ich finde, sie sind so interessant, dass man das im Alltag gebrauchen soll und muss. Apostelgeschichte 1, Vers 14 heißt es, diese alle verharrten einmütig im Gebet mit etlichen Weibern und oder Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Und zwar auf ein Befehl Jesu hin, der vorneweg gesagt hatte, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen auf, und sie kehrten zurück nach Jerusalem und beteten. Ich sage das so, der Heilige Geist will erbeten werden. Das ist nichts, was Gott uns nachschmeißt. Das ist bereit für jeden Gläubigen. Aber es braucht unsere Bereitschaft, ihn aufzunehmen. Und das kann sein, dass wir dafür die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen benutzen sollten. Kann man alleine machen, aber kann man eben auch, wie hier die Jünger, in der Gemeinschaft tun, bis sie das empfangen hatten, was Gott verheißen hat. Ich bin sicher, es gibt noch viel mehr als die meisten von uns wahrscheinlich, viel mehr als alle von uns jemals in Anspruch genommen haben. Und dafür ist das gemeinsame Gebet da. Und es gibt Leute wie Emily, die wirklich in diesem Dienst sind, zu beten. Und ich lade ausdrücklich ein, an ihren Gebetsversammlungen teilzunehmen, damit man empfängt, was von Gott eigentlich vorbereitet ist. Auch das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Dann gehen wir nochmal zurück zu Lukas 11. Das ist der Vers, den ich vorhin schon zitiert hatte. In Vers 13 heißt es, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der im Himmel ist, den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Wie viel mehr, das ist das Schlüsselwort. Das ist eine feste Zusage. Und vielleicht ein letztes zu dieser Frage des Geistes. Wir haben diese drei Stufen. Wir lesen hier Lukas 11, die Bitte um den Heiligen Geist. Und der Vater gibt. Wir lesen weiterhin in Johannes Evangelium Kapitel 20 im Vers 21. Jesus sprach zu seinen Jüngern nach seiner Auferstehung: Friede euch, gleich wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er in sie und spricht zu ihnen: Empfange den Heiligen Geist. Welchen irgend ihr die Sünde vergebet, denen sind sie vergeben. Welchen irgend ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Das ist der zweite Schritt. Das erste ist die Bitte um den Heiligen Geist. Das zweite ist die Empfang des Heiligen Geistes. Und zwar, das geht von Gott aus. Das ist unsere Berufung. Das ist der Tag, wo er uns bestätigt und wo wir die Autorität kriegen, so zu handeln wie Jesus, nämlich Sünden zu vergeben. Und das dritte ist das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Das ist Pfingsten. Das ist dann so getrieben werden, dass man nach draußen geht. Nochmal, bitte um den Heiligen Geist. Er wird uns nicht aufgedrängt. Empfang des Heiligen Geistes. Das geht von Jesus aus. Drittens, erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Und ich empfehle wirklich, sich nach dieser ganzen Stunde auszustrecken. Ich kann das so bestätigen. Es ist ein Frühlingsleben. Und das letzte, Johannes 3, Vers 5. Jesus sprach zu Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren würde, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Das Leben aus dem Geist Gottes macht den großen Unterschied. Es gibt an dieser Stelle wirklich ein Entweder-Oder. Wir leben aus und mit dem Heiligen Geist, dann sind wir mit Jesus verbunden oder wir leben ohne ihn und dann bleibt das Gesetz dieser Welt auf uns. Da kann man studiert haben, sogar Theologie, und man bleibt in der Finsternis oder man tritt in diese Realität hinein des lebendigen Wortes, des lebendigen Wassers, des lebendig machenden Geistes. Amen.